Herzlich willkommen beim Aus dem FF Podcast, dem Podcast des Fit und Fröhlich und deinem wöchentlichen Audioformat aus der Welt der gesunden Ernährung, des Sports und spannender Geschichten aus der Food Startup Szene. Jeden Montag gibt's hier neue Impulse für ein fitteres, fröhlicheres Leben. Von kreativen Rezepten und Ernährungstipps bis hin zu den Erfahrungen ambitionierter Athletinnen und Athleten. Es erwarten dich außerdem spannende Einblicke aus der Fit und Fröhlich Küche und unserer Welt. Der Welt der Food Startups, in der täglich darum gekämpft wird, unser Ernährungssystem vom Acker bis auf den Teller zu einem besseren zu machen. Ich stelle dir hier nicht nur inspirierende Gäste vor, die uns mit ihren Erfahrungen und Tipps zur Seite stehen, sondern Menschen, die mit mir gewachsen sind und über die Jahre von Geschäftspartnern zu echten Freunden wurden. Für mich und das gesamte Team des Fit und Fröhlich bedeutet Gesundheit mehr als nur die Abwesenheit von Krankheit. Es geht um ein Leben voller Energie, Freude und Balance. Wenn auch du diesen Weg gehen möchtest, bist du hier genau richtig. Viel Spaß mit dieser Folge des Aus dem FF Podcasts. Okay, Freunde. Also, ich bin wieder zurück. Wir sind wieder zurück. Grüne Woche ist Geschichte. Ein bisschen was haben wir ja von der Grünen Woche und quasi live aus Berlin berichtet. Eindrücke von den ersten 4 Tagen und du kriegst auch noch eine komplette Review von mir von den kompletten 12 Tagen, denn wir waren ja nicht nur die 10 Messetage vor Ort, sondern jeweils einen Tag davor und einen halben Tag danach. Wir sind tatsächlich Sonntagabend gegen 22 Uhr, 22.30 Uhr dann auch noch nach Hause gefahren, denn in der Folgewoche, also in der vergangenen Woche, die grüne Woche endete am, nagel mich nicht fest, 26. Januar. Und in der Folgewoche war direkt richtig viel los, also Caterings noch und nöcher. Was natürlich mega cool ist, aber was natürlich gleichzeitig die Herausforderung mit sich gebracht hat, dass wir direkt nach Berlin und nach der Messe noch zurückfahren mussten, sind dann Montagmorgen 5 Uhr hier eingetrudelt und abends, Montagabend, stand dann direkt das nächste Catering auf dem Programm. Also insgesamt eine sportliche Woche. Und deshalb geht es auch gar nicht per se um die grüne Woche und den zweiten Teil der grünen Woche, sondern ich habe mir heute mal ein ganz anderes Thema rausgepickt. Ein Thema, das, wie ich finde, gerade jetzt brandheiß diskutiert werden sollte und von dem ich glaube, dass es aktuell zu wenig darüber gesprochen wird, und deshalb habe ich es mir heute zur Aufgabe gemacht, mit dir, mit euch darüber zu sprechen und greife das Thema mal ganz ausführlich auf. Mir ist in allererster Linie wichtig zu betonen, dass wenn ich jetzt im Folgenden über Parteien und über Politik spreche, dass alle diese Informationen nicht dazu führen sollen, dir am Ende eine Wahlempfehlung zu geben, denn ich bin schon der Meinung, dass sich jeder sein eigenes Bild von der politischen Landschaft bilden kann und auch sollte und ich nicht in der Position bin, hier Wahlempfehlungen zu geben. Nichtsdestotrotz kann ich natürlich an dieser Stelle für das Fit und Fröhlich, stellvertretend für das Fit und Fröhlich als ein Gründer und Geschäftsführer, mich ganz klar gegen rechts positionieren und sagen, dass ich ein Befürworter der Demokratie bin und ein Befürworter von Toleranz und Vielfalt. Und es mir hier an dieser Stelle ganz wichtig ist zu sagen, dass auch wenn ich kurz über die Alternative für Deutschland und ihre Punkte zum Thema Ernährungspolitik spreche, sie als Teil der politischen Landschaft anerkenne, aber natürlich als Privatperson sie ablehne. Ich glaube, das ist der betrifft der Begriff trifft es ganz gut. Also ich lehne die Positionen der AfD und die rechten Positionen ab. Kann aber nichtsdestotrotz über ihre politischen Positionen im Hinblick auf die Ernährung sprechen. Und jetzt habe ich natürlich auch schon das Thema der heutigen Folge umrissen. Es geht um die ernährungspolitischen Programme der Bundestagsparteien oder der politischen Parteien in Deutschland zur Bundestagswahl am 23. Februar. Wir haben noch knapp 3 Wochen bis zur Bundestagswahl. Und ich habe mir mal die Mühe gemacht, als Gründer eines Food-Startups und als jemand, der durch und durch Foodie ist und natürlich auch in gewisser Weise Ernährungsbildung betreibt, Ernährungsaufklärung betreibt, mit Kundinnen und Kunden zusammenarbeitet und versucht, die Ernährung der breiten Masse in Theorie und Praxis zu verbessern. Als derjenige spreche ich heute zu dir und als derjenige habe ich mich zum einen privat interessiert, zum anderen aber natürlich auch in meiner Funktion aufgemacht und die Parteiprogramme der jeweiligen Parteien mit dem Stichwort Ernährung versehen und mit dem Stichwort Ernährung in den politischen Parteien und in den politischen Programmen der Parteien gewühlt und mir angeschaut, hey, wie sind eigentlich die Positionen von links nach rechts, wie unterscheiden sie sich und was könnten diese Positionen auch im Hinblick auf eine gesündere Ernährung in Deutschland bedeuten? Denn, und jetzt wird es nochmal kurz allgemeinpolitisch, wenn wir uns die Themen aktuell anschauen, mit denen wir uns beschäftigen, in allererster Linie beschäftigen, nämlich Migrations- und Wirtschaftspolitik, dann sind es natürlich 2 wichtige Punkte, aber ich bin der Meinung, wir haben als deutsche Bevölkerung, aber auch als Europäer und als Weltbevölkerung gravierendere Probleme als Migrationspolitik und vielleicht auch Wirtschaftspolitik. Natürlich ist Wirtschaftspolitik die Basis unseres Wohlstandes und natürlich bin ich als Unternehmer wirtschaftspolitisch interessiert und bin an Wachstum interessiert, gar keine Frage. Die Frage ist doch aber immer, auf welchen Kosten oder auf wessen Kosten geht dieser Wachstum? Und die letzten Jahrzehnte ging dieses Wachstum ganz klar auf Kosten oder zu Kosten zweier Interessenparteien oder zweier Stakeholder in diesem ganzen weltlichen System und das ist zum einen die Umwelt und es ist zum anderen der Mensch. Und ich glaube, wenn wir in die vergangenen Dekaden schauen, dann ist eines ganz klar: Unser Planet steht am Scheideweg. Das sehen wir jedes Jahr deutlicher mit Flutkatastrophen, mit Bränden in Ausmaßen, wo wir sie noch nie erlebt haben. Schauen wir nach Kalifornien die vergangenen Wochen mit Flutkatastrophen, mit Überschwemmungen, Starkregen, Erdbeben, Erdrutsche, Lawinen, der Anstieg der Meeresspiegel, die Artenvielfalt, die sich weiter reduziert. Alles Themen, die verursacht sind durch den menschengemachten Klimawandel und Folge eines Strebens nach, in Klammern, unendlichem Wachstum, Klammer zu. Nein, unendlich, in Klammern, Wachstum zu. Ja, und die Umwelt hat gelitten. Die Umwelt und unser Planet hat in den vergangenen Jahrzehnten massiv gelitten, auf Basis unseres Wohlstandes, des globalen Wohlstandes. Und der Mensch hat gelitten. Der Mensch an sich, denn wenn wir schauen, auf welcher Basis dieser Wohlstand noch zustande kam, also wir haben die Ausbeutung des Planeten, dann haben wir aber sicherlich leider ernährungsbedingte Probleme, die hausgemacht sind, auch weil der Mensch immer weiter nach Wachstum strebt und weil er getrieben durch einen kapitalistischen Ansatz und einen liberalistischen Ansatz, einen neoliberalistischen Ansatz, getrieben ist durch wirtschaftliches Wachstum und durch die Vermehrung von Wohlstand. Und dann muss man sich ja nur bei den Großkonzernen und Konzernen der Lebensmittelindustrie umsehen, die ihre Profite von Jahr zu Jahr steigern und die aber gleichzeitig dafür sorgen, dass der Mensch von Jahr zu Jahr kränker wird. Und jetzt mache ich gerade im Ernährungsbereich vielleicht nochmal eine große Dose auf. Wir werden, und das ist jetzt eine Prognose, aber ich glaube, diese Prognose zu machen ist nicht allzu schwer. Wir werden den Zusammenbruch unseres Gesundheitssystems erleben, wenn wir ernährungspolitisch so weitermachen wie in den vergangenen Jahrzehnten. Sprich, wenn wir weiter so haben in der Ernährungspolitik und wenn wir nicht verstehen, dass Ernährung die Basis unserer Gesundheit ist, unserer gesellschaftlichen Gesundheit, und wenn wir dann nicht verstehen, dass wir als Gesellschaft die Basis des Wohlstands sind. Und ich glaube, diese Zusammenhänge sind noch nicht erkannt. Denn wenn wir sie erkennen würden, dann würden wir erleben, dass Ernährungspolitik eine viel größere Rolle spielt, als sie es aktuell tut. Denn ich habe recherchiert und habe festgestellt, hey, so viel findet man gar nicht heraus zur Ernährungspolitik. Bei keiner Partei ist Ernährung ein wirklich großer Punkt. Ich gehe ja gleich durch die einzelnen Parteiprogramme und stelle sie dir in aller Kürze vor, aber bei keiner Partei stellt man fest, dass sie erkannt hat, dass wenn wir ernährungspolitisch, agrarpolitisch nicht die Wende schaffen, dass uns dann entweder die Erde um die Ohren fliegt oder wir als Gesellschaft so krank werden, dass es uns gar nicht mehr interessiert, auf welchem Planeten wir leben, und dass wirtschaftlicher Wachstum verursacht oder mittels gesunden Humankapitals gar keine Frage mehr ist. Denn dann kümmern wir uns um die Kranken und nicht darum, wirtschaftliches Wachstum zu schaffen. Und das ist ein Problem. Das ist ein Problem, das noch nicht erkannt ist, denn Mensch und Erde und Planet ist in Synergie. Was bringt uns als Mensch, als Menschen, als Spezies Homo sapiens, was bringt uns ein gesunder Körper, wenn dieser gesunde Körper auf einem kranken Planeten lebt und umgekehrt? Und deshalb ist es so wichtig, dass wir die Ernährungswende schaffen und dass wir nicht glauben, wir sind schon auf einem guten Weg, denn das, was wir in unserer Blase immer wieder als der gute Weg identifizieren, das ist ein kleiner Trampelpfad auf der großen Autobahn des Kapitalismus und der großen Autobahn des wirtschaftlichen Wachstums. Und diese große Autobahn wird gerade befahren durch oder mit der Frage, wie wir Migrationspolitik machen wollen, mit dem großen Bus oder dem großen LKW, will ich mal sagen. Und das ist in meinen Augen die völlig falsche Prioritätensetzung. Und so viel zur Einleitung dieser Folge, die, wie gesagt, sich um die Frage dreht, hey, was sagen die Parteien eigentlich zum Thema Ernährung? Ich meine, wir haben alle eine Wahl, das ist ja schon ein Riesenprivileg, das muss man ja sagen. Also Männlein, Weiblein, dass Frauen wählen dürfen, ist noch gar nicht so lange der Fall. Auch da, man muss ja sagen, wir leben in einem demokratischen Land, in dem wir alle Freiheiten haben, und dieses Geschwafel von man wird ja wohl nichts mehr sagen dürfen oder man wird mundtot gemacht etc. pp., das ist ja alles Bullshit, wenn wir in andere Länder gucken. Und deshalb ist es uns offen, in die Wahlprogramme reinzuschauen und auf Basis dieser Programme unser aufgeklärtes, hoffentlich aufgeklärtes Kreuz am 23. Februar 2025 zu machen. Kommen wir zur Ernährungspolitik. Ich würde vorschlagen, wir gehen einfach mal völlig random durch. Ich habe da keine Reihenfolge, keine Präferenz. Das ist wirklich völlig willkürlich, wie ich diese Punkte aufgreife. Natürlich mache ich sie in einer gewissen Ordnung, aber das hat jetzt nichts mit persönlichen Präferenzen oder Vorlieben zu tun. Und wir fangen an mit der Frage vom Acker auf den Teller. Wir fangen beim Acker an. Wie sieht es eigentlich in der Agrarpolitik aus? Und du kannst dir vorstellen, dass vor allem die Grüne Partei hier die größten Punkte macht und die am breitesten ausgeführten Punkte macht. Wie ist Agrarpolitik denn generell aufgebaut? Also man muss verstehen, Agrarpolitik liegt in Gänze gar nicht bei der Bundesregierung, sondern vor allem in Brüssel tatsächlich, also bei der Europäischen Union. Und da kann man zuvorderst ja sagen, dass gerade die Alternative für Deutschland eine Partei ist, die die Europäische Union ablehnt, beziehungsweise Deutschland aus der Europäischen Union führen möchte. Und das wäre für die Landwirte in Deutschland, für die Bauern, für die Landwirte und Landwirtinnen, ich glaube, das wäre ein massiver Einschnitt, denn ein Großteil der Gelder, die der Agrarsektor erhält, stammt aus den Töpfen der Europäischen Union und dort aus dem GAP-Programm, aus dem Programm der Europäischen Union für gemeinsame Agrarpolitik. Und das Bündnis 90 bzw. die Grünen, die streben hier vor allem eine Reduzierung der Tierbestände an. Also natürlich sehen die Grünen Agrarpolitik im Hinblick auf Klimapolitik, denn das ist ihr oberstes Thema, mit oberstes Thema. Und als Hörerin dieses Podcasts, als Hörer dieses Podcasts, weißt du sowieso, dass Ernährung und Klima ganz stark in Zusammenhang stehen, denn nicht der Verkehr ist es, der den größten Anteil des Ausstoßes an CO2 und Treibhausgasen verursacht, sondern das, was wir täglich auf dem Teller haben. Und daher erkennt Bündnis 90 die Grünen diesen Zusammenhang zwischen Agrarpolitik und Ernährungspolitik bzw. Klimapolitik und sieht eben auch die Notwendigkeit der Reduzierung der Nutztierbestände und baut diese Agrarpolitik auf dem Leitsatz weniger Tiere, besser halten auf und plant hier vor allem auch eine bessere Kennzeichnung der Haltungsformen, also einem biologischen oder einer entsprechend der Bio-Kennzeichnungen. Also wir fangen ja bei den Nutztierhaltungsformen an, bei der Haltungsform 1 bis hin zu Haltungsform 5, was eben den Bio-Prinzipien entspricht, also Freilandhaltung, Weidehaltung. Bei der Milch kannst du das zum Beispiel mal beobachten. Also wenn du eine Milchpackung mit dem Bio-Label in den Händen hältst, dann ist es Haltungsform 5. Und die Grünen sagen letztendlich, okay, wir wollen mehr zu Haltungsformen 4 und 5 gehen. Gleichzeitig bedeutet das natürlich auch, dass wir weniger Nutztier auf der gleichen Fläche halten können. Also eine Rückbesinnung hin zu mehr Qualität bzw. mehr Lebensqualität fürs Tier und gleichzeitig einer Reduktion von Masse. Also Massentierhaltung ist natürlich hier das Stichwort. Hier, wie gesagt, ist der Leitspruch weniger Tiere, besser halten. Und auch In der Außerhausverpflegung, also in unserem Bereich, dem Catering-Bereich, soll die Auszeichnung der Lebensmittel im Hinblick auf die Haltungsformen ausgeweitet werden. Das ist was wir im Fit und Fröhlich schon aktiv angehen, gerade mit dem Thema Biozertifizierung, wo wir jetzt nach der Grünen Woche in Gespräche gehen und ausloten, wie können wir das als kleines Unternehmen perspektivisch für uns umsetzen. Da kannst du mir dein Feedback auch super gerne mal dalassen. Also die Frage ist ja dann, wärst du bereit, für ein Fit und Fröhlich Catering 20-30% mehr zu bezahlen, wenn wir ausloben würden, dass wir einen Großteil unserer Lebensmittel in Bioqualität beziehen und dann auch verarbeiten? Also lass mir da gerne mal deine Einschätzung da, weil das ist definitiv ein Thema, ein großes Thema, das ich im Fit und Fröhlich dieses Jahr angehen möchte. Nicht, dass ich sage, wir sind in diesem Jahr noch biozertifiziert, aber das Ganze ist ja ein Prozess der Umstellung und ein Prozess der die Etablierung von Prozessen im Betrieb erfordert. Und das möchte ich in diesem Jahr schon mal ausloten. Was würde das für uns bedeuten? Was würde das für dich als Kundin oder Kunde bedeuten? Und da will ich, auch wenn wir nur klein sind, unseren Teil dazu beitragen zur Ernährungswende und zur Wende in der Agrar- und Landwirtschaft, also in der Agrarpolitik und in der Landwirtschaft. Die Grünen möchten dann gerne auch an die Subventionszahlungen, ich hatte die GAP schon angesprochen, die GAP, die gemeinsame Agrarpolitik der Europäischen Union, und das ist ja schon lange ein Problem, auch von kleineren Betrieben, dass diese Subventionszahlungen eigentlich nicht an Betriebe gehen, die auf mehr Qualität setzen, sondern letztendlich in diesem System, wie es aktuell besteht, die schiere Größe belohnt wird. Und deshalb tendieren wir auch in der Landwirtschaft zu immer größeren Betrieben. Und natürlich ist das Bündnis 90 oder die Grünen sind hinterher, an dieses Prinzip ranzugehen und sich die Frage zu stellen, wenn wir kleinteiligere Nutzviehtierhaltung möchten, dann können wir schlecht die großen Betriebe bevorzugen, die natürlich mehr Tiere auf weniger Raum halten, und daher wollen sie auch daran. Und dann ist es erklärtes Ziel des Bündnis 90 der Grünen, bis 2030 einen Anteil von 30% ökologischer Landwirtschaft zu erreichen. Das hat natürlich auch den Hintergrund, dass biologischer Landbau oder biologische Landwirtschaft dann wiederum einen Teil zum Klimaschutz beiträgt. Und gleichzeitig auch, und das hast du beispielsweise in der Freitagsfrage, also unserem Infopost in dieser Woche, lernen dürfen, biologisch erzeugte Lebensmittel auch gesünder sein können. Was sagt die FDP zur Agrarpolitik, zur Ernährungspolitik? Die FDP, die Freie Demokratische Partei, sieht natürlich auch den Landwirt als Unternehmer, ist ja klar. Wir haben hier die Stichworte freie Marktwirtschaft, Liberalismus, so wenig Staat wie möglich. Und daher setzt die FDP auf eine unternehmerische Ausrichtung der Landwirtschaft mit Fokus auf Produktivitätssteigerung und Innovationen. Also eigentlich ähnlich wie in allen anderen Wirtschaftsbereichen auch. Die FDP möchte einen Bauernhof als Unternehmen betrachten, und Unternehmen müssen natürlich auch schauen, wie sind sie maximal produktiv und wie können Innovationen aus Unternehmen dem Betrieb oder dem Unternehmen einen Vorteil verschaffen. Das versuchen wir im Fit und Fröhlich mit der Art und Weise, wie wir kochen und wie wir beraten. Und auch welche mit der Art und Weise der Produkte, die wir verkaufen. Und gleichzeitig will die FDP wie in allen anderen Bereichen auch, bürokratische Hürden abschaffen, Dokumentationspflichten abschaffen und, finde ich, sehr interessant und sehr, wie gesagt, keine Wertung, sehr spannend, neue Züchtungsmethoden wie CRISPR und CAS9 fördern. CAS9, muss ich sagen, entzieht sich meiner Kenntnis, was das genau ist, aber CRISPR ist eine Art Modifikation von genetischem Material bzw. Erbgut, hat man jetzt auch unter anderem mal in Zusammenhang gehört mit der Entwicklung von Impfstoff für Corona bzw. für Coronaviren. Und es wäre quasi die Entfesselung der Züchtung in der Landwirtschaft. Also dann sind wir schon fast wieder bei den Themen Wunschrasse, Wunschtier. Also man würde quasi natürliche Gesetze in gewisser Weise aushebeln. Und ja, ich meine, wenn man als freie demokratische Partei sagt, hey, wir wollen Innovation, wir wollen vielleicht auch den einen oder anderen ethischen Aspekt hinten anstellen gegenüber Innovation, dann kann man das sicher machen. Was möchte die FDP noch? Die FDP möchte gerade im Agrarsektor und im Bereich der Food Startups die Zulassungssysteme für innovative Lebensmittel verbessern, biotechnologische Entwicklungen fördern, um gesündere Produkte auf den Markt zu bringen. Und natürlich lehnt die FDP dann am Ende des Tages auch solche Themen wie die Zuckersteuer als regulatorisches Element einer Regierung oder eines Staates ab, weil, wie gesagt, die Hauptprämisse der FDP ist in diesem Fall dann so wenig Staat wie möglich. Was sagt die FDP denn im Hinblick, SPD denn im Hinblick auf die Landwirtschaft? Wir sind hier schon eher bei der Position der Grünen, also wir finden auch hier bodenschonende, tierwohlgerechte und klimaangepasste Landwirtschaft. Klimaangepasst kann natürlich auch bedeuten, hey, wir stellen uns einfach darauf ein, was der Klimawandel mit sich bringt. Also sicher noch Platz für Interpretation, aber man kann natürlich auch sagen, hey, wir schauen, dass wir den Klimawandel verlangsamen bzw. der Illusion weiter nachgehen, den Klimawandel vielleicht gänzlich zu stoppen, ohne dass ich jetzt sagen möchte, das ist unmöglich. Ich bin kein Klimaforscher, aber bei allem, was ich aktuell in der Welt sehe, habe ich da leider recht wenig Hoffnung. Auch die SPD will sich die Agrarpolitik der Europäischen Union, also GAP, nochmal anschauen und will sie dahingehend revolutionieren, als dass sie Betriebe unterstützen möchte, die Boden, Luft und Wasser schonen. Also auch da weg von dem Gedanken, immer größere Betriebe aktiv zu fördern, hin zu dem Gedanken, kleinteiligere Betriebe tatsächlich dann auch zu unterstützen. Die CDU ist ja per se, würde ich jetzt sie beschreiben, als die Landwirtschaftspartei, also in Regionen, wo wir einen sehr hohen Anteil an Landwirtschaft haben, Landwirte, Landwirtschaft. Wir sehen Bayern, wir sehen Niedersachsen, wir sehen Sachsen-Anhalt und Sachsen, einen recht hohen Wähleranteil und auch immer eine recht große politische Unterstützung. Die CDU bzw. die CSU möchte natürlich an dem Status quo für die Landwirtschaft so wenig rütteln wie möglich. Von daher findet man jetzt auch wenig Neues zum Thema Agrarpolitik im Wahlprogramm von CDU und CSU. Alles, was sich jetzt zum Thema Ernährung finden lässt, ist, dass Werbeverbote und Lenkungssteuern für Lebensmittel abgelehnt werden. Das heißt, auch da solche Themen wie Zuckersteuer, wie regulatorische Elemente im Bereich von Fett, von Transfetten und so weiter. Also all das soll nicht kommen mit der CDU. Wir haben da fast schon liberale Elemente. Und ich glaube, die CDU hat sich aktuell so auf dieses Thema Migrationspolitik eingeschossen, dass da wenig Blick für links und rechts ist, was ich sehr schade finde, aber was man dann eben auch so anerkennen kann und ja für sich ja auch den Schluss und ziehen kann, beziehungsweise sich die Frage stellen kann, ob man das gut oder schlecht findet. Gehen wir weiter zu der AfD. Ich habe schon gesagt, allzu viel findet sich da logischerweise nicht. Denn auch die AfD hat natürlich als oberste Überschrift ihres Wahlprogramms das Thema Migrationspolitik. Man findet auch zur Wirtschaft recht wenig und zu allen anderen Teilaspekten der Politik, zur Klimapolitik sowieso nichts, außer dass die AfD alle aktiven Maßnahmen zum Klimaschutz ablehnt, da sie den menschengemachten Klimawandel nicht anerkennt, beziehungsweise ihn ignoriert, nennt man das, ja, vielleicht ignoriert. Also, was da tagtäglich draußen auf der Welt passiert, ob Sturm, Flut, Blitz, Donner, Sturm, keine Ahnung, laut AfD nicht menschengemacht und somit auch nicht existent und auch nicht einer Überschrift im Wahlprogramm würdig. Vielleicht ist es noch wichtig zu sagen, die AfD, dadurch, dass sie ja allgemein aus der Europäischen Union aussteigen möchte, möchte dann gleichzeitig natürlich auch aus der gemeinsamen Agrarpolitik aussteigen. Das heißt, alle Subventionen für Landwirte in Deutschland nicht mehr zugänglich, was einem de facto Zusammenbruch der Landwirtschaft entsprechen würde, sind wir ehrlich, ohne die Gelder aus Brüssel müsste man sehr, sehr schnell ein alternatives Förderprogramm aufsetzen, das natürlich Deutschland der größte Geldgeber in diesem gemeinsamen Agrartopf, aber der ist natürlich insgesamt mächtig und das alleine aufzufangen ist schon ein Brett. Von daher vielleicht auch etwas unüberlegt, aus der Europäischen Union auszusteigen, wo unsere Landwirte und Landwirtinnen so nach wie vor oder noch so abhängig sind von diesen Geldern aus Brüssel. Okay, jetzt haben wir viel über Agrarpolitik gesprochen. Natürlich möchte ich jetzt noch auf den zweiten Teil der großen Überschrift Ernährungspolitik kommen, weil Ernährung ist Agrarpolitik plus Ernährungspolitik in konkreter Art und Weise. Also was machen wir tatsächlich, um die Ernährung der Bürgerinnen und Bürger vielleicht besser zu machen? Also es gibt ja da verschiedenste Hebel. Das brauche ich euch nicht erzählen. Ich war erst letzte Woche wieder in der Schule und habe dort einen Kochkurs gegeben. Dann kannst du in Unternehmen gehen und dort irgendwie schauen, dass man an dieser Stellschraube dreht. Wenn ihr mich ganz persönlich fragen würdet, ich würde Ernährung als Schulfach etablieren, ganz klar schon im Kindergarten Programme aufsetzen zur besseren Ernährung. Ich würde verpflichtend schauen, dass die Mensen nicht mehr so ein Bullshit anbieten, wie sie es eben aktuell schon tun. Ich würde schauen, dass dort frisch gekocht wird. Natürlich würde ich mich auch für einen möglichst großen Anteil von biologisch erzeugten Lebensmitteln einsetzen. Und ja, das Ganze würde sehr viel mehr Geld kosten, aber es würde dich nicht überraschen, dass ich diese Investitionen tätigen würde, weil ich absolut davon überzeugt bin, dass sie uns am Ende des Tages auf der anderen Seite sehr, sehr, sehr viel Geld sparen würden. Thema und Stichwort Diabetes, Thema und Stichwort Bluthochdruck, was wir jährlich in die Gesundheitssysteme pumpen müssen, als Folge von nicht angepasster bzw. nicht adäquater Ernährung, ist aberwitzig. Und wenn wir nicht irgendwann an irgendeinem Punkt, sei es die Schule, sei es die weiterführenden Schulen, sei es die Sportvereine, keine Ahnung, an irgendeinem Punkt einsteigen und das Thema Ernährung angehen, bei einer wachsenden Weltbevölkerung, die aber insgesamt immer dicker und immer kranker wird, kriegen wir ziemlich schnell ein Riesenproblem. Und deshalb ist es schon auch wichtig zu schauen, was sagen die Parteien denn über das Thema Ernährung, bessere Ernährung, gesündere Ernährung? Und fangen wieder bei dem Bündnis 90 der Grünen an oder die Grünen an. Sie setzen sich natürlich, was heißt natürlich, aber sie setzen sich für eine gesunde und nachhaltige Ernährung ein. Nachhaltigkeit bedeutet in Augen der Grünen Reduktion von tierischen Produkten, Maßnahmen zur Reduzierung von Zucker, Salz und Fett in verarbeiteten Lebensmitteln, verbindliche Kennzeichnungen hierfür und Einführung einer, ja, hatte ich schon gesagt, Kennzeichnung des Ganzen. Kennzeichnung finde ich immer schön und gut und ist auch immer nett gemeint. Ich bin nur der Meinung, es ist aktuell schon so, dass wir Verbraucherinnen und Verbraucher überfordern mit der Vielzahl von Labels und Kennzeichnungen an Lebensmitteln. Und ich bin ganz ehrlich mit dir, auch ich bin teilweise verwirrt, was für Label da schon wieder an irgendeinem Lebensmittel kleben. Und ich würde mir wünschen, dass man im Bereich von Label fast zurück auf Null geht, also jetzt vielleicht bis auf die Bio-Label, die schon sehr etabliert sind, aber dass wir diesen vermaledeiten Nutri-Score wieder abschaffen, der in meinen Augen nicht die Wirkung erzielt hat, die er erzielen sollte, auch weil mittlerweile ja bekannt ist, dass Unternehmen im Bereich des Nutri-Scores einfach tricksen und schlampern und ihre Lebensmittel so hintrapieren, die Portionsgrößen so verändern, dass der Nutri-Score sich verbessert, was das Ganze ad absurdum führt. Da würde ich mir tatsächlich wünschen, dass wir wieder zurück auf Null gehen und schauen, hey, welche Label machen denn wirklich Sinn? Welche Label können dem Verbraucher wirklich weiterhelfen? Und welche Labels sind da am Ende denn auch nötig? Also auch da zu schauen, sich auf das Mindestmaß zu reduzieren. Ich würde definitiv begrüßen, ein kombiniertes Label aus der Fragestellung, wie gesund ist ein Lebensmittel und wie klimagesund ist denn ein Lebensmittel? Das heißt, wie viel CO2 stößt tatsächlich aus, wie viele Ressourcen braucht die Erzeugung dieses Lebensmittels und wie gesund ist es? Und aus diesen beiden Fragestellungen und Faktoren ein Label zu entwickeln, finde ich sehr, sehr spannend. Hab da auf der Grünen Woche auch zwei Mädels kennengelernt, die eine App genau in diesem Bereich entwickeln und vielleicht eine kleine Empfehlung an dieser Stelle, Green Mates im Google Play Store und im App Store von Apple, erhältlich Green Mates. Da kannst du deinen Ernährungsplan anhand und auf Basis dieser zwei Faktoren zusammenstellen, also mit der Fragestellung, wie gesund ist ein Lebensmittel und wie nachhaltig ist ein Lebensmittel und dort gute regionale, saisonale Entscheidungen treffen, sind noch im Aufbau, schau sie dir mal an, die App, und unterstützt die beiden Mädels vielleicht mit deinem Abo. Was sagt die FDP denn im Bereich der Ernährung, der vielleicht gesunden Ernährung? Also die FDP unterstützt die Entwicklung und Zulassung innovativer Lebensmittel, die gesundheitliche Vorteile bieten können. Aber auch da, wir sind wieder beim Thema, staatliche Eingriffe in Rezepturen werden ausgeschlossen. Es wird da wieder auf den freien Markt gesetzt. Ich glaube, sagen zu können, dass wir in den vergangenen Jahren sehr stark gesehen haben, dass dieser absolut neoliberale Ansatz, lassen wir einfach mal alles den Markt regeln und der Markt wird sich schon durchsetzen, vielleicht auch in der Ernährungsindustrie gescheitert ist. Und ja, wir sehen gerade einen Aufschwung von innovativen Lebensmitteln, von gesunden und klimaschonenden Lebensmittel, aber dort leider auf einem Niveau, das ja noch im Vergleich zu der schieren Größe von Großkonzernen wie Nestle, wie Danone, wie Mondelez, wie keine Ahnung, wie die ganz, ganz Großen noch zu vernachlässigen ist. Und da bin ich gespannt, wie es da weitergeht natürlich. Da wird mit Sicherheit auch die Wahl in gewisser Weise eine Richtung vorgeben. Bleiben wir einfach mal gespannt. Forschung und Entwicklung will die FDP stärken. Natürlich ist es ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und die Frage ist letztendlich nur, wie viel Geld hat diese Forschung und Entwicklung eben zur Verfügung? Wir sehen es leider immer wieder bei Food Startups, dass ihnen irgendwann das Geld ausgeht. Erst heute wieder eine Meldung bekommen von einem sehr bekannten Food Startup, das leider in die Insolvenz gegangen ist. Und jo, also let's see, wohin das Ganze weiter, wie es weitergeht. Einen ganz, ganz spannenden Punkt findet man bei der SPD. Da kommt nämlich mein Punkt, Ernährungsbildung stärken. Die SPD legt Wert auf die Förderung der Ernährungsbildung, insbesondere in Schulen und in Kitas. Die SPD möchte sicherstellen, dass Kinder frühzeitig ein Bewusstsein für gesunde Ernährung entwickeln und Zugang zu gesunden Mahlzeiten haben. Jo, das ist es doch eigentlich. Natürlich ist da noch die Frage des Wies, aber es ist auf jeden Fall mal ein Bewusstsein da, also Erkenntnis ist da. Und dann kann man mit diesem Bewusstsein in die Umsetzung gehen. Ich meine, die SPD hat jetzt 3 Jahre lang den Kanzler gestellt. Viel ist nicht passiert. Gut, das kann man jetzt natürlich darauf zurückführen, dass in dieser Regierung allgemein nicht viel passiert ist, aber hey, es steht mal im Wahlprogramm und das ist ja allein schon ein Erfolg, wenn man es eben vergleicht mit allen anderen Parteien. Und definitiv ein positiv zu hervorhebender Punkt im Wahlprogramm der SPD. Die CDU, jo, da findet man eigentlich recht wenig, außer nach wie vor wieder, wir wollen nicht wir wollen als Staat nicht in Form von Regulierungen oder Steuern auf den Absatz von bestimmten Lebensmitteln oder Lebensmittelgruppen einwirken. Es wird auf die Eigenverantwortung der Bürgerinnen gesetzt. Das wird dich bei der FDP, das hatten wir schon nicht arg, überraschen. Und ansonsten haben wir bei der AfD wieder die Ablehnung von jeglichem staatlichen Eingriff und Werbeverbote oder Steuern auf bestimmte Lebensmittel. Dagegen spricht sie sich aus. Ja, was könnte man vielleicht sonst abschließend noch sagen? Auch die Grünen haben in Teilen nochmal einen kleinen Teil aufgegriffen, stärkere Förderung von Ernährungsbildung in Schulen und Kitas. Ansonsten gibt es gar nicht mehr so viel zu sagen. Ich glaube, ich habe schon sehr, sehr viel von dem, was sich in den Wahlprogrammen findet, abgefrühstückt. Man könnte vielleicht noch einen kurzen Side zur Linken machen, also die Linke, von denen man noch nicht weiß, ob sie es in den zukünftigen Bundestag schaffen. Fokus auf soziale Gerechtigkeit, Zugang für alle zu gesunden Lebensmitteln, Abschaffung von Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel sind da solche Themen. Im Übrigen hat ja auch Kanzler Olaf Scholz den Vorschlag gemacht, die Mehrwertsteuer für Lebensmittel um 2% zu senken. Findet sich jetzt akut nicht im Wahlprogramm wieder. Es bleibt abzuwarten, ob die SPD die Chance erhält, diesen Punkt nochmal aufzugreifen. Wenn ihr mich fragt, und das kann ich jetzt vielleicht nochmal am Ende und am Abschluss dieser Episode sagen, dann ist das eigentliche Problem nicht die Frage, ob wir 5% oder 7% Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel bezahlen, sondern das eigentliche Problem ist diese Vielfalt an Mehrwertsteuersätzen, was ganz, ganz viele Lebensmittel unverhältnismäßig teuer macht. Das beste Beispiel ist immer der Haferdrink, für den wir nach wie vor 19% Mehrwertsteuer zahlen. Und da siehst du wieder, wie groß auch die Lobby der Agrarpolitik ist und der Landwirte, denn die halten Nutzvieh, also Kühe. Kühe geben Milch und Milch wird deklariert als Grundnahrungsmittel. Grundnahrungsmittel, 7% Mehrwertsteuer, Hafertrink, produziert aus Hafer, aber eben ein ausgewiesener Feind und Konkurrent der tierischen Kuhmilch, nach wie vor besteuert mit 19% Mehrwertsteuer. Und dieses Thema könnte man sicher in einer neuen Legislatur mal aufmachen und endlich dafür sorgen, dass nicht tierische Lebensmittel in diesem Hinblick angeglichen werden. Denn per Definition ist dann dieses Lebensmittel einfach direkt 12% teurer. Und das ist zum Beispiel ein echter Unterschied und nicht die Frage, ob wir auf Grundnahrungsmittel 7 oder 5% Mehrwertsteuer bezahlen. Ich will das nicht abtun, das sind 2%. Auf lange Sicht ist es sicher auch nicht wenig Geld. Aber ich glaube, es ist nicht kriegsentscheidend, sondern kriegsentscheidend ist, wie wir langfristig Ernährung denken, wie wir als Staat und als Bundesrepublik Deutschland und als innovationsfreudiges Land und ich glaube auch im Bereich der Agrarpolitik und im Bereich der Landwirtschaft sind wir innovativ, wie wir diese Innovationsfreudigkeit zum Wohle des Planeten und zur Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger unseres Landes einsetzen. Und das sind die wesentlichen Punkte, die in einer neuen Regierung angegangen werden müssen. Und ob man das mit weniger Staat oder mehr Staat tun kann und wenn ja, wie sollte dieser Staat Ernährung und Landwirtschaft lenken, das bleibt abzuwarten. Ich denke, meinen Standpunkt habe ich schon mal ganz gut klar gemacht. Ich habe dir eine Übersicht gegeben darüber, was die Parteien zu den Themen der Agrarpolitik und der Ernährungspolitik sagen. Auch wenn ich natürlich mir gewünscht hätte, dass man in den einzelnen Parteiprogrammen zu den jeweiligen Punkten noch mehr herausfindet. Aber du siehst, die Lobby der Ernährung und der Ernährungsindustrie ist einfach nicht so groß wie die der Automobilkonzerne, wie der Finanzwelt und wie der Wirtschaftswelt im Allgemeinen. Und natürlich ist die Politik auch gerade schwer getrieben von einem beherrschenden Thema, der Migrationspolitik. Und wenn ich jetzt an diesem Ende dieser Podcast-Episode noch einen Appell an dich richten darf, dann ist es der, bitte geh am 23. Februar wählen. Ich will nicht sagen, es ist egal, wo du dein Kreuz machst, mach dein Kreuz nicht ganz rechts, das würde ich mir wünschen, und mach dein Kreuz möglichst informiert, schau dir den Wahlomaten an, schau dir die Wahlprogramme an, die kannst du auch mittlerweile einfach ganz kurz und knackig in Kurzversion durchlesen, mach dir ein Bild, informier dich, sei aufgeklärt. Du weißt ja, laut Immanuel Kant, Aufklärung ist der Ausweg aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit. Komm da raus, sei aktiv, informier dich, damit du eine aufgeklärte und informierte Entscheidung treffen kannst am 23. Februar. Frag dich, was wünschst du dir für dein Land? Sind es wirklich die Flüchtlinge, die unser Leben hier in Deutschland gerade so stressig machen, oder ist es nicht vielleicht das Klima, das uns viel mehr fordert? Ist es eine lahmende Wirtschaft, an der sicher nicht Flüchtlinge schuld sind? Ich habe da mein Bild, ich werde mein Kreuz machen. Sicherlich wirst du wissen, in welche Richtung mein Kreuz tendieren wird. Wenn dir diese Folge vielleicht ein kleines bisschen weitergeholfen hat bei deiner Entscheidungsfindung, dann freue ich mich. Mich freut es natürlich auch, wenn du uns ein Feedback da lässt, wenn du mir ein Feedback da lässt, wenn du mir eine Rezension oder uns eine Rezension auf den einschlägigen Podcast-Portalen hinterlässt. Und ansonsten wünsche ich dir eine wunderbare Woche. Bleib fit und fröhlich, gesund und munter. Dein Tim. Show me what you got. Find it on your block with that thing, about to let it go.